Und möchte aber gleich zu Beginn sagen, dass wir nicht hierher gekommen sind, euch zu sagen, was in der Zukunft sein wird. Dazu gibt es andere Seminare, nämlich zum Beispiel Panorama der Endzeit oder kommende Ereignisse. Da gibt es einige Seminare über das, wo ihr die Offenbarung studieren solltet, denn das ist ja eigentlich ganz wichtig, dass wir wissen, was alles passiert. Denn das, was jetzt in dieser Zeit, in diesem letzten Jahr passiert ist, ist ja nichts Besonderes. Wenn ihr das Buch von Schwester Weid lest, kommende Ereignisse, das Christus kommt bald, da schreibt sie ganz deutlich, dass in der letzten Zeit Pandemien kommen werden, dass in der letzten Zeit Brände, Feuersbrünste kommen werden, Erdbeben, Katastrophen kommen werden. Das sollte uns nicht aus dem Sessel reißen in dem Sinne, dass wir jetzt da ganz überrascht sind. Das ist etwas, was schon vorhergesagt ist. Und wer die Bibel und die Offenbarung kennt, weiß, dass das alles kommen wird. Aber es soll uns deshalb vom Sessel reißen, weil es ernste Zeit ist. Und jetzt gibt es, und das ist die gegenwärtige Wahrheit, einige Dinge zu tun. Zum einen aufsehen, wenn ihr das alles seht, aufsehen auf den Herrn. Zweitens Buße und Umkehr. Ganz ein wichtiges Thema für diese Zeit. Öl kaufen. Denn jetzt ist die Zeit, Öl zu kaufen. Die klugen Jungfrauen haben genug Öl. Und die dreifache Engelsbotschaft zu verkündigen. Und das ist jetzt unsere Gelegenheit. Und deshalb bin ich hier, euch zu zeigen, wie man ganz einfach diese letzte Botschaft an die Welt weitergeben kann. Das seid ihr, die ihr das tun werdet, und das ist also gar nicht so schwer, und ich möchte euch da ein bisschen einführen, und ich bitte euch, schreibt mit, denn das, was ihr da hört, das sollte nicht am Ende dann heißen, ja, es war sehr schön, was hat er gesagt, weiß ich nicht mehr, aber schön war es. Das wäre schade. Ja? Mein Kommen sollte eigentlich den Sinn haben, euch auszubilden in dieser dreifachen Engelsbotschaft, denn das ist das Missionskonzept Gottes für die Endzeit. Und das ist jetzt die Botschaft, die die Menschheit braucht. Und jetzt habt ihr die Gelegenheit, das mit den Menschen zu teilen, weil sie alle aufgeregt sind, alle aus dem Häuschen sind, alle nicht mehr genau wissen, was da jetzt passiert. Und sie fragen euch, ich weiß nicht, ob es euch nicht schon auch passiert ist, aber bei mir ist es jetzt vor kurzem passiert. Ich bin bei meiner Ohrenärztin gesessen und wie ich da auf den Behandlungsstuhl mich hinaufsetze, das Erste, was sie sagt, na Herr Fuchs, was sagen Sie zu dem ganzen Schlamassel dieser Welt? So, und schon kannst du die dreifache Engelsbotschaft verkündigen. Ja? Das heißt also, die Leute sind offen jetzt, sie sind interessiert, was da alles passiert. Und diese Botschaft wollen wir uns heute einmal die Einleitung anschauen, und dann morgen wird es ein sehr intensives Wochenende sein, werden wir dann sie ganz fest durchdenken. Vielleicht ganz kurz nur zu meiner Person und zu meiner Sissi, aber wir wollten eigentlich ein Lied mit euch singen. Das gibt es im Liederbuch nicht, nämlich die Melodie Hast du keinen Raum für Jesus, ja? Aber mit einem Text über die Dreiengelbotschaft. Denn mir fehlt in unserem Liederbuch ein Lied über die Dreiengelbotschaft. Gibt es nicht. Eigenartig, dabei ist das unser Thema. Gottes Botschaft für die Endzeit von drei Engeln uns gebracht, offenbart uns Gottes Wesen, seine Gnade und Liebesmacht. Sie gibt Ehre Gott dem Herrn, allen Menschen auf der Welt, die die Finsternis der Sünde bindet und gefangen hält. Wer Gott fürchtet, liebt und ehrt und den Schöpfer betet an, offenbart mit seinem Leben Menschen den Erlösungsplan. Er verherrlicht Gott den Herrn, dessen Reich ist nicht mehr weit, und er weiset alle Menschen in die reine Herrlichkeit. Wunderschöner Text. Vielleicht können wir das morgen dann singen als Seminarlied. Das ist mit der Melodie Hast du keinen Raum für Jesus. Es ist schön, dass wir auch einmal ein Lied haben über die Botschaft, die jetzt in diese Welt hinausgetragen wird. Vielleicht ein bisschen etwas zu unserer Person. Meine liebe Frau und ich, wir sind jetzt 46 Jahre verheiratet, glücklich verheiratet und sind dem Herrn dankbar. Er hat uns zwei liebe Kinder geschenkt. Das ist zum einen einmal, muss ich mal schauen, wo da der Präsentator ist. Ja, da ist er. Die Tochter, die Tanja, sie ist Kindergärtnerin und hat vor einigen Jahren einen adventistischen Kindergarten ins Leben gerufen in der Gemeinde Kagran in Wien. Und ihr lieber Mann, der Mario, ist Gemeindeleiter schon seit langer Zeit in der Gemeinde Kagran. Unser Sohn, der Manuel, er ist jetzt Tischler und jetzt Zimmerer. Und er ist verheiratet mit der Monika und hat uns zu Opa und Oma gemacht. Ja, da haben wir die beiden. Die Ältere ist der ORF 1. Wisst ihr, was ORF heißt? Österreichischer Rundfunk, ja, ganz richtig. Aber das füllen wir jetzt mit einem neuen Thema. Opa Raimund Fuchs. Ja, die Kinder haben zu mir immer gesagt, ORF. Und da habe ich gesagt, was heißt das? Onkel Raimund Fuchs. Ja. Und dann, als der Jonathan geboren worden ist, war es der Opa Raimund Fuchs, der ORF 1. Und dann auf einmal kam ORF 2, die Laura. Er ist jetzt schon 6 Jahre alt, gell? Im 7. Und die Laura ist 4. Ja, das ist so unsere Familie. Wir sind seit 77 in der Evangeliumsarbeit und sind jetzt schon 4 Jahre in der Pension oder Rente, wie ihr sagt, und wissen, dass es mit dem Prediger genauso geht wie mit einer Hausfrau. Wir gehen nie in Rente, weil kochen muss man immer. Und geistliche Speise muss es immer geben. Und wir sind sehr dankbar, dass wir jetzt ein bisschen freier sind, gewisse Anforderungen von Gemeinden auch in Anspruch zu nehmen und auch hier bei euch zu sein. Ja, es geht also um die Botschaft der drei Engel, die eigentlich diese letzte Botschaft an diese Welt ist, die aber, ja, verkündigt wird. Schauen wir uns das einmal an, schlagen wir mit auf die Bibel auf miteinander. Offenbarung Kapitel 14, da haben wir diese Botschaft beschrieben. Ich glaube, wir kennen sie fast auswendig, wir brauchen also da nicht zu sehr ins Detail gehen. Was ich machen möchte mit euch, ist eine evangelistische Auslegung der dreifachen Engelsbotschaft. Wir kennen die prophetische Auslegung und dahinter stehe ich voll und ganz, die adventistische, prophetische Auslegung. Aber ich bin davon überzeugt, dass da noch mehr drinnen steckt als nur diese prophetische Auslegung. Diese evangelistische Auslegung sollte uns helfen, zu verstehen, dass das, was wir da jetzt verkündigen, eigentlich das Evangelium ist. Jetzt fragen wir uns einmal, es heißt im Kapitel 14, Vers 6, und ich sah einen anderen Engel fliegen durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen, Geschlechtern und Sprachen. Wir haben also hier es mit verschiedenen Punkten zu tun, jetzt einmal mit einem Engel, der durch den Himmel fliegt. Und ich muss die Frage stellen, habt ihr schon einmal einen Engel durch den Himmel fliegen sehen? Es wäre doch toll, oder? Wenn jetzt ein Engel dann über Schweinfurt hinwegfliegt, du brauchst dann nur zur Nachbarin sagen, kommen Sie raus und schauen Sie und horchen Sie zu, was der da sagt. Das wäre doch ideal, oder? Ein Engel. Wenn wir in der Offenbarung sind, wir sind also in einem prophetischen Buch, dann gilt für mich eine Regel. Es ist alles symbolisch. Weil wir machen oft den Fehler, dass wir sagen, ja, das ist symbolisch und das ist wirklich und der eine sagt so und der andere sagt so. Wer sagt mir, was ist jetzt symbolisch, was ist jetzt wirklich? Natürlich, in gewisser Weise weiß man das schon im Zusammenhang, dass wenn zum Beispiel die Bibel vom Lamm spricht, dann ist das ein Symbol, natürlich. Aber es gibt auch andere Dinge, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt symbolisch oder nicht. Und ich möchte euch ermutigen, alles einfach symbolisch zu sehen. So wie wir es auch machen. Es gibt in der Offenbarung Symbole, so wie wir auch Symbole verwenden. Hier haben wir zum Beispiel ein Symbol, das ist eine Schere und da heißt es, hier abschneiden bitte. Ja? Das ist ein Symbol und das schaut auch wirklich so aus. Es gibt also Symbole, die sind gleich der Wirklichkeit. Das ist zum Beispiel die Schere. Ja? Und so finden auch wir in der Offenbarung Symbole, die gleich der Wirklichkeit sind. Dann gibt es Symbole, wie zum Beispiel beim Autofahren, die Sackgasse, die ist ähnlich der Wirklichkeit. Ja? Sie schaut nicht wirklich so aus, eine Sackgasse, aber sie ist ähnlich der Wirklichkeit. Kann man sich vorstellen, da fährt man und dann geht es nicht mehr weiter. Und dann gibt es Symbole, die mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun haben. Kennt ihr dieses Symbol hier? Das ist das Symbol für den Mann. Wie schaut das aus, Symbol für die Frau aus? Eine Kugel mit unten einem Plus drauf, so ein Spiegel oder wie auch immer. Frag mich nicht, wieso das ein Symbol ist für die Frau. Hat mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Aber es ist ein Symbol und dahinter steht eine Wirklichkeit. Das müssen wir festhalten. Nur, was hat der Mann mit dem Pfeil nach rechts oben zu tun? Ja? Also, was ich sagen möchte, ist Folgendes. Es steht hinter jedem Symbol eine Wirklichkeit, eine Realität. Nur, es gibt Symbole, die sind gleich der Wirklichkeit. Dann gibt es Symbole, die sind ähnlich der Wirklichkeit. Und es gibt Symbole, die mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun haben. Und jetzt schauen wir uns den Engel einmal an. Auf der einen Seite müssen wir sagen, in erster Linie kann man von Engeln reden. Ja, ganz richtig. Nur, was bedeutet Engel hier? Ist das wirklich ein Engel, der durch den Himmel fliegt? Und ich habe mir die Frage gestellt, warum hat der liebe Gott nicht wirklich einen Engel durch den Himmel fliegen lassen? Das wäre doch viel effektiver, als wenn ich am Hauptplatz stehen würde und predigen würde. Die Leute gehen vorbei, aber ein Engel, der ist beeindruckend, nicht? Wenn da so ein Engel dafür fliegt und ich sage, dann schau hinauf und horch zu, dann denke ich mir schon manches Mal, boah, das würde schon einen vielleicht mehr zur Bekehrung führen als ich. Ich bin davon überzeugt, dass Gott bewusst keinen wirklichen Engel schickt. Was glaubt ihr, warum? Vielleicht werden wir die Antwort bekommen, wenn wir die Frage stellen, was verkündigt dieser Engel? Aber zum einen fliegt er durch den Himmel. Das heißt also, es ist eine himmlische Botschaft, die durch einen Engel verkündigt wird. Nur dieser Engel ist nicht ein wirklicher Engel, sondern dieser Engel ist wer? Wofür steht dieser Engel? Im Griechischen kommt das Wort Angelos vor und heißt eigentlich übersetzt Bote. Und ich denke an Jesaja Kapitel 6, Vers 8, wo Gott sagt, wer will unser Bote sein? Wer will unser Angelos sein? Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Ja? Und in Lukas 9 finden wir dann auch noch den Hinweis, dass er die Jünger ausgesandt hat als Boten vor sich her. Und das waren, im Griechischen steht da Angelos. Das waren Menschen. Boten waren auch Menschen, können auch Engel sein. Zum Beispiel der Engel, der zu Maria gekommen ist und eine Botschaft gebracht hat oder zu den Hirten. Das kann auch ganz klar ein Engel sein. Aber ich werde euch jetzt zeigen, warum das nicht ein wirklicher Engel sein kann in dieser Hinsicht. Es geht also darum, dass auch Menschen Boten sein können. Und wenn wir das Zeugnis Jesu dazu lesen, dann werden wir eines erkennen. Jesus hat seinen Jüngern, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, den Auftrag gegeben, geht hin und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Er hat es nicht den Engeln aufgetragen, er hat es den Jüngern aufgetragen und den Nachfolgern aufgetragen. Sie sollten das Evangelium verkündigen. Und so schreibt Schwester Weid, die Siebenten-Tags-Adventisten sind der Welt in einem besonderen Sinne als Wächter und Lichtträger gesetzt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt aufgetragen. Herrliches Licht scheint ihnen aus dem Worte Gottes. Ihnen ist eine sehr wichtige Aufgabe zuteil geworden, nämlich die Verkündigung der ersten, der zweiten und der dritten Engelsbotschaft. Es gibt keine Aufgabe von gleicher Bedeutung. Deshalb sollten Sie auch nicht zulassen, dass irgendetwas Ihre Aufmerksamkeit mehr gefangen nimmt als diese Botschaft. Und ihr Lieben, das soll uns wirklich bewegen. Du bist dieser Engel. Du bist in diesem Symbolbild des Engels beauftragt, der Welt die erste, die zweite und die dritte Engelsbotschaft zu bringen. Das ist Aufgabe dessen, der sich taufen hat lassen und gesagt hat, ja, Herr Jesus, ich möchte. Denn er sagt, geht hin, verkündigt das Evangelium, lehret sie, halten alles, was ich euch gesagt habe und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Offenbarung 22, Vers 17, ganz am Ende, heißt es dann, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und die dreifache Engelsbotschaft ist eine Entscheidungsbotschaft, wo es darum geht, den Menschen einzuladen, komm, folge mir nach. Der Geist ist der Heilige Geist, der die Gemeinde braucht. Denn ohne Gemeinde wird er nicht wirken können. Er wird durch dich und durch mich sprechen und die Einladung aussprechen, komm. Das heißt also, der Engel, der hier durch den Himmel fliegt, ist ein Symbol für die Gemeinde, für seine Nachfolger. Und jetzt verstehen wir, dass die Gemeinde nicht unbedingt eine Kirche ist, sondern es geht um eine Bewegung. Es geht um eine Bewegung, die Menschen Herzen bewegt. Und das war schon bei den ersten Jüngern so, denn die ersten Jünger, die waren so voll vom Heiligen Geist und haben den Menschen das Evangelium gebracht. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, als die Jünger in eine andere Stadt gekommen sind, jetzt sind die dahergekommen, die den ganzen Weltkreis auf den Kopf stellen. Sind wir das? Und ich muss euch sagen, ich bin ein bisschen traurig, denn die Welt draußen und die Posaunen Gottes blasen viel, viel lauter als früher. Als ich angefangen habe als junger Prediger. Und die Gemeinde wird immer leiser. Eigentlich sollten wir genauso laut werden und der Welt das Evangelium verkündigen. Und wenn ich dann Geschwister frage, du sag mir mal, was ist denn die dreifache Engelsbotschaft? Erzähl mir mal. Weiß ich nicht. Schwer, traurig, schade. Und deshalb ist meine Bitte an euch die, dass ihr nicht hier sitzt und euch anpredigen lasst, sondern dass ihr das aufnehmt, aufschreibt und ich hoffe auch etwas anfangen könnt damit, mit den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Denn er verkündigt, wie heißt es hier, Vers 6, ein ewiges Evangelium. Was heißt denn Evangelium? Gute Nachricht, das ist zu wenig. Ich weiß, das ist eine Standardantwort, gute Nachricht. Aber es ist auch eine gute Nachricht, dass es morgen ein gutes Mittagessen gibt. Das ist nicht Evangelium. Jetzt bitte aufpassen, das ist ganz wichtig. Evangelium heißt wohl die gute Nachricht, aber was? Die gute Nachricht vom Sieg. Das gehört dazu. Die gute Nachricht ist zu wenig. Die gute Nachricht ist auch, dass morgen vielleicht die Sonne scheinen wird. Also das ist auch eine gute Nachricht. Aber das ist nicht Evangelium. Evangelium heißt die gute Nachricht vom Sieg. Vom Sieg über die Sünde. Ganz richtig. Von welchem Sieg? Vom Sieg über die Sünde. Ihr könnt das in 2. Samuel 18, Vers 19 nachlesen. Da war das so, in der damaligen Welt war es oft so, das kommt aus dem Griechischen. Da waren zwei Städte im Krieg. Die Männer waren auf der Blutwiese und haben gekämpft. Die Frauen, die Kinder und die älteren Leute waren zu Hause. Und sie haben gedacht, werden wir siegen, werden wir verlieren. Sie haben vielleicht sogar gebetet, lieber Gott, gib, dass wir siegen, aber sie waren nicht dabei. Und auf einmal sehen sie eine Staubwolke am Horizont. Ein Läufer kommt. Er kommt vom Blut, von der Blutwiese. Und er keucht herein in das Dorf und schreit, Evangelium! Und jeder hat gewusst, wir haben gesiegt. Ja? Und das war so ein Schrei, wie wenn man in der Europa-Fußballmeisterschaft gewinnt. Da schaut euch die Männer und die Leute an, wie die schreien und wie die jubeln und wie die hüpfen und wie sie sich freuen. Evangelium, wir haben gesiegt. Ihr Lieben, das ist Evangelium. Die frohe Botschaft vom Sieg über das Böse, vom Sieg über die Sünde. Es ist das Evangelium. Und das Evangelium ist eine gewaltige Kraft. Und über die werden wir noch ein bisschen sprechen. Und er ermutigt uns in der Bibel, dass wir hingehen zu den Menschen. Denn er sagt ja in Matthäus 28, geht hin. Wartet nicht, bis die Leute zu euch kommen. Geht hin in die Häuser. Ladet die Leute ein zu euch. Auch öffentlich. Es wird einmal Zeit kommen, da werden wir nicht mehr so öffentlich predigen können. Da ist dann der Hauskreis sehr wichtig, dass man die Leute zu Hause einladet oder zu ihnen nach Hause geht und das Evangelium bringt. Die frohe Botschaft vom Sieg über die Sünde. So, und jetzt verstehen wir, warum das kein Engel sein kann. Kein wirklicher Engel. Warum? Denn stell dir vor, ein wirklicher Engel fliegt durch den Himmel und sagt zu dir, weißt du, dass du über die Sünde siegen kannst? Was wirst du sagen? Was wirst du antworten? Du kannst leicht reden, genau. Du bist ja ein Engel. Du bist in einer Atmosphäre des Heiligen. Du kannst leicht über die Sünde herrschen, aber ich... lebe mal mit meinem Mann zusammen, lebe mal mit meiner Frau zusammen, lebe mal in meinem Dorf, lebe mal unter den Einfluss, den ich habe, mit der Belastung, die ich von Kindheit mitbekommen habe und. Und dann reden wir weiter. Jetzt versteht ihr, warum der liebe Gott keinen Engel schickt. Weil die Leute, auch wenn er noch so gewaltig wäre, sicher die Frage stellen würde, Das ist sicher irgendeine Illusion oder eine, was weiß ich, was, dann gibt es schon wissenschaftliche Erklärungen dafür. Oder aber auch, der kann leicht reden. Sieg über die Sünde. Aber ich, wenn ich aber aus der Sünde herauskomme und euch sage, es geht. Es geht, es ist ein Sieg da mit Jesus und den werden wir dann morgen genau kennenlernen, dann wird das schon ganz anders, weil dann die Nachbarn, die Freunde merken ja, du bist ja genauso wie sie einer, mit genauso vielen Problemen, mit genauso vielen Belastungen und Gefangenschaft und was auch immer das ist. Und jetzt kommst du und sagst, nicht nur du sagst es, sondern du lebst den Sieg auch. Und die Leute sagen, wieso bist du so anders? Warum kannst du das, was ich nicht kann? Ich möchte, und die meisten Menschen in Deutschland möchten eine glückliche Ehe haben. Aber wo sind die glücklichen Ehen? Zweimal, dreimal, viermal verheiratet und so weiter und so weiter. Und es funktioniert immer noch nicht. Und dann sehen sie dich und sagen, wie schaffst du das? Wieso hältst du mit deinem Mann immer noch aus? Ich war schon längst davongerannt. Und das ist so wunderschön, dass die Leute dann sehen, du siegst. Und du kannst dann erzählen von diesem frohen Evangelium. Und jetzt sagt die Schwester Weid, in Christus kommt bald, Seite 143, einige haben mir geschrieben und gefragt, ob die Lehre von der Gerechtigkeit durch den Glauben die dreifache Engelsbotschaft sei. Und ich habe ihnen geantwortet, es ist in Wahrheit die dreifache Engelsbotschaft. Die Botschaft von der Gerechtigkeit durch den Glauben. Und ihr Lieben, schlagt mit mir auf das Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 1. Römer Kapitel 1, Vers 16 Und da sagt der Apostel Paulus, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht. Warum? Weil es eine Kraft ist. Und da, wo Kraft bei euch steht, steht im Griechischen Dynamit. Dynamis. Das heißt, das Evangelium ist Dynamit. Da tut sich was. Das dreht das Unterste nach oben und das Oberste nach unten. Das ist eine Kraftquelle für uns, wenn wir es richtig verstehen, das Evangelium, und erleben. Das macht selig allen, die daran glauben, die Juden vornehmlich, auch die Griechen, egal wer das ist. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und jetzt schaut einmal genau. Das Evangelium ist also die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und beachtet, dass diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, drei Aspekte hat. Nämlich, sie kommt aus Glauben, in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Drei Dinge sind es. Schaut einmal, die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Aus Glauben, in Glauben, und die Folge ist seines Glaubens Leben. Das heißt, der Glaube hat drei Aspekte. Und diese drei Aspekte sind die dreifache Engelsbotschaft. Aus Glauben heißt für wahr halten. Schauen wir uns das einmal an, ganz praktisch. Geht mit mir in das Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 5. Da sehen wir den Fischzug von Petrus. Ich möchte euch an diesem Beispiel zeigen, was Glauben heißt. Und zu glauben hat drei Aspekte. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Ich werde euch gleich erklären, warum. Im Lukas Kapitel 5 ist folgende Szene. Der Herr Jesus, viele Menschen am Ufer, fragt den Petrus, du, darf ich ein bisschen in dein Schifferl, ein bisschen weiter weg, weil er weiß, genau, durch die glatte Wasseroberfläche, das wirkt wie ein Verstärker. Der hat sowas noch nicht gehabt, was ich da jetzt habe. Und so stand er da am Schiff und hat den Leuten allen das Evangelium verkündigen können. Und du bist jetzt, stell dir vor, du bist der Petrus, du bist im Schiff und der Herr Jesus predigt. Ja, manches Mal passiert es einem halt auch, dass wenn einer predigt, dass man dann ein bisschen einschläft. Aber auf einmal sagt Jesus, Petrus, jetzt ist er munter geworden. Es geht um mich. Es geht um mich. Und es geht um dich heute. Und Jesus spricht dich an. Ich weiß nicht, wie du heißt, aber nenn dich Petrus. Und dann sagt der Herr Jesus, fahr jetzt hinaus und du wirst Fische fangen. Jetzt stell dir vor, du bist der Petrus. Frage an dich. Freue mich, dass du da bist. Was war der Petrus vom Beruf? Fischer. Und was war der Herr Jesus vom Beruf? Zimmermann. Wie mein Sohn. Zimmermann. So, und jetzt stell dir vor, du bist ein Fischer. Und jetzt sagt der Zimmermann zu dir, was du zu tun hast. Was wirst du ihm sagen? Naja. Lass mal Jesus einmal weg. Stell dir vor, dass der Zimmermann zum Fischer was sagt. Was sagst du als Fischer? Zimmermann, bleib bei deinem Leisten. Du kennst dich nicht aus. Ich habe studiert, Fischerei studiert. Ich habe das gelernt. Ich weiß, dass man in der Nacht fischt und nicht am Tag. Und du sagst jetzt, ich soll jetzt am Tag rausfahren. Also, der Petrus musste glauben. Was heißt glauben? Er musste für wahr halten, dass das, was der Zimmermann sagt, richtiger ist als das, was er gelernt hat in der Fischereiuniversität. Das heißt glauben, für wahr halten. Das heißt aus Glauben leben. Ich halte für wahr, dass das, was Jesus sagt, richtig ist. Auch wenn ich was anderes in der Uni gelernt habe. Da muss ich meinen Verstand nicht ausschalten, aber hintanstellen. Und sein Wort voranstellen. Jetzt ist das schon einmal ein sehr schwerer Akt. Als Petrus, der du gelernter Fischer bist, das anzunehmen, was Jesus sagt, der Zimmermann ist. Aber er hat sich's leichter getan, wahrscheinlich, weil er schon ein bisschen mehr Erfahrung mit Jesus gehabt hat. Glauben heißt also erstens für wahr halten. So, aber das ist noch nicht, bist du deshalb ein gläubiger Mensch? Noch nicht. Denn die Teufel glauben auch, weißt du das? Die Teufel glauben auch, sie halten für wahr, dass es einen Gott gibt. Es gibt keinen Teufel, der so dumm ist wie ein Mensch, der sagt, es gibt keinen Gott. Aber sie sind nicht gläubig. Gläubig ist man erst, wenn man alle drei Aspekte beisammen hat. Haltet das bitte fest. Es ist noch nicht genug, wenn du sagst, ja, ja, Herr Jesus, ich halte für wahr, dass das, was in der Bibel drinnen steht, richtig ist. Das ist zu wenig. Begnügt euch nicht damit, wenn Menschen sagen, ich bin gläubig und meinen damit, ich halte für wahr, dass das, was in der Bibel steht, richtig ist. Was musste der Petrus noch machen? Wie ist es denn Petrus gegangen? Emotional gegangen. Du musst dir vorstellen, du bist der Petrus, sitzt in dem Schiff. Der Herr Jesus sagt, fahr jetzt raus und du hast eine ganze Nacht hinter dir. Was hast du da gemacht in dieser Nacht? Du hast gearbeitet und umsonst nichts, keinen einzigen Fisch erwischt. Wie geht es dir denn, wenn du an der Fischerei, von der Fischerei lebst und nichts gefangen hast? Emotional down, nicht? So ein Durchhänger, mir geht es nicht gut. Also jetzt könnte der Petrus sagen, Herr Jesus, ja, ja, ich halte schon für ja wahr, wenn ich jetzt hinausfahren würde, dass ich Fische fangen könnte, aber jetzt ist keiner draußen. Ich weiß das, denn ich habe die ganze Nacht gefischt. Da ist kein Fisch. Erstens einmal fischt man in der Nacht und nicht am Tag und zweitens habe ich die ganze Nacht gefischt. Da ist nichts. Jetzt musste er glauben. Was musste er jetzt machen? Glauben heißt jetzt nicht nur für Wahrheiten, aus Glauben leben, sondern in Glauben leben, nämlich ein völliges Vertrauen in den Herrn Jesus, völliges Vertrauen setzen und sagen, ich habe zwar ein blödes Gefühl, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und gegen meine Erfahrungen und gegen mein Gefühl entscheide ich mich, ich will. Schaut einmal, was er da macht. Ja, du hast es in Vers, ja, 5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich. Und das unterstreicht euch. Glauben heißt auch wollen. Das heißt entscheiden. Ich will das tun, was Gott sagt. Das ist eine Hingabe, eine totale Hingabe meines Gefühls, meiner Emotionen. Und wenn ich nichts sehe, ich will. Und wenn ich nichts fühle von deiner Macht, ich glaube. Das heißt, ich will. Das ist eine Entscheidung. Und das machen die Teufel nicht. Die Teufel glauben auch, aber sie entscheiden sich nicht und wollen nicht das tun, was Gott will. Also Glauben heißt auch Vertrauen, entscheiden und wollen. Okay? Bin ich jetzt ein gläubiger Mensch? Nein, es ist schon sehr viel passiert, wenn ich sage, ich vertraue dir und ich halte für wahr und ich entscheide mich auch für dich. Aber bitte vergesst eines nicht, Glauben hat noch einen dritten Aspekt. Denn er hat zwar gesagt, ich will, aber wisst ihr, der Paulus sagt es einmal, wollen habe ich wohl. Aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Und dann kommt diese Ausrede, Bruder Fuchs, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und das erlebt doch jeder von uns auch, oder? Wollen habe ich wohl. Und genau das, was ich will, mache ich nicht. Ich mache das, was ich nicht will, das mache ich. Römer Kapitel 7. Jetzt kommt etwas Wichtiges noch hinzu. Das Wollen alleine ist noch zu wenig. Es heißt dann in Vers 6, wann haben sie die Fische gefangen? Als sie das taten. Gehorsam ist auch ein Aspekt des Glaubens. Und den vergessen viele. Evangelikale, Freikirchliche, ja, sie halten für wahr und sie vertrauen auch. Aber Gehorsam? Wo ist der Gehorsam? Egal jetzt, ich muss auf mich selber schauen. Bin ich gehorsam? Er musste die Ruder nehmen und hinausfahren. Anders geht's nicht. Okay, wir müssen aufpassen, dass ich mich nicht verplaudere. Es ist noch ein bisschen was zu besprechen. Also, Gerechtigkeit aus dem Glauben. Das heißt also, das sind drei Aspekte. Und der erste Engel beschreibt das Fürwahrhalten. Der zweite Engel beschreibt das völlige Vertrauen, die Hingabe an das, was Jesus für uns getan hat. Und der dritte Engel beschreibt dann das Praktische, die praktische Folge, den Gehorsam. Und wenn ich das verstanden habe, dann habe ich das Evangelium verstanden, denn das hat diese drei Aspekte. Ich werde euch das noch genauer beschreiben. Jetzt macht ihr noch schnell ein Foto und dann machen wir weiter. Übrigens, ihr könnt, wenn ihr wollt, diese Präsentation haben. Ich gebe es euren Gemeindeleiter auch noch. Dann könnt ihr sie auch noch zu Hause anschauen. Die Drei-Engel-Botschaft hat also zum Ersten das Wissen um Gott. Der zweite Engel, das Sterben mit Gott. Und der dritte Engel, das Leben aus Gott. Das sind die drei Aspekte. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Evangelium ist mehr als nur für Wahrheiten. Der erste Engel beschreibt das rechte Gottesbild. Der zweite Engel beschreibt das richtige Menschenbild. Und der dritte Engel beschreibt dann das Bild Gottes im Menschen wiederhergestellt. Genauer werden wir das dann morgen im Detail besprechen. Und du hast auch ein Geheimnis, das dich offenbart in Jesus Christus. Die Erlösung Jesu dürfen wir nicht nur im Kreuz sehen. Manche sagen, ja, das ist der Höhepunkt der Erlösung. Es ist mehr als das Kreuz. Denn das Leben Jesu, die 33,5 Jahre sündloses, gerechtes Leben, ist genauso Erlösung und genauso wichtig wie sein Tod. Das heißt also, das Sterben, das Leben Jesu ist genauso wichtig und ein Geheimnis, denn er hat die 33,5 Jahre gerecht gelebt. Warum? Um sie mir zu schenken. Er wollte sich taufen lassen. Der Johannes der Täufer sagt, na, kommt nicht in Frage, ich sollte von dir getauft werden. Und dann sagt er, lass es zu, denn es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er lebte ein gerechtes und erfüllte ein gerechtes Leben, um es dir zu schenken. Deshalb ist die Erlösung ganz wichtig im Leben Jesu zu sehen, aber nicht nur im Leben Jesu auch, sondern im Sterben Jesu. Aber das ist noch nicht der Höhepunkt. Denn das, was Jesus jetzt im Himmel macht, ist genauso Evangelium und gehört genauso zur Erlösung dazu wie das Kreuz. Und das sind wieder diese drei Aspekte. Er lebte für mich, er starb für mich und er spricht jetzt für mich im himmlischen Heiligtum. Das sind drei Aspekte. Und die gehören wieder zusammen mit der dreifachen Engelsbotschaft. Die Erlösung. Das Leben Jesu haben wir gesagt, der Tod Jesu und die Auferstehung. Wie sagt die Bibel? Er lebte mein Leben, er starb meinen Tod und er wirkt jetzt in mir und durch mich. Das ist ein Geheimnis. Das Leben Jesu ist so wichtig, denn er lebte nicht nur ein Vorbild für mich, sondern weil manche Perfektionisten in unseren Reihen, die sagen, ja, Jesus ist unser Vorbild. Das ist zu wenig. Er ist nicht nur unser Vorbild. Weil sonst musst du perfekt leben wie Jesus und das geht nicht. Er lebte mein Leben, sein Leben, um es mir zu schenken. Meine Werke für mich. Er starb meinen Tod für mich. Und er wirkt jetzt als Fürsprecher im himmlischen Heiligtum für mich. Und da tut sich etwas. Nun, das ist das Evangelium. Und jetzt kommt die Frage, was heißt ewiges Evangelium? Ewiges Evangelium bedeutet unveränderlich. Das heißt, das Evangelium verändert sich nicht, ist so wie Gott. Gott ändert sich nicht. Im Jakobus heißt es, dass bei Gott es kein Wandel des Lichtes gibt. Er ist nicht einmal finster und einmal Licht. Er ist nicht einmal lieb und einmal nicht lieb. Er ist nicht einmal gut und einmal böse. Nein, er ist immer gleich. Und so ist auch das Evangelium, immer gleich. Und an dem Evangelium erkennst du die wahre Kirche. Denn wenn sie heute Kirche Jesu Christi sich nennt, oder wie auch immer sie sich nennt, dann muss sie auch das Evangelium heute so predigen, wie damals Jesus gepredigt hat. Denn das Evangelium hat sich nicht geändert. Und Paulus sagt, und wenn ein Engel kommen würde, Galater Kapitel 1, und ein anderes Evangelium bringen würde, als ihr es von uns gehört habt, der sei verflucht, sagt er. Das heißt also, ein halbes Evangelium ist ein falsches Evangelium. Wer also nicht alle drei Engel verkündigt, der verkündigt etwas Falsches. Und ich glaube, das müssen wir verstehen. Es geht also hier ganz wichtig darum, dass wir das ganze Evangelium, so wie es damals die Jünger verkündigt hatten, auch heute verkündigen dürfen. Und da sind wir als Adventisten die Einzigen, die das wirklich in der vollen Fülle erkennen dürfen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieser Engel sind und uns darin wiedersehen. Schaut, Jesus, unser Heiland, ewiges Evangelium. Wie sagt die Bibel? Er ist gestern, heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Er ändert sich nicht. Er ist unser Schöpfer, das war er gestern. Er ist heute unser Erlöser und er ist in Ewigkeit unser König. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sind alles diese drei Elemente, die mit dem Evangelium zusammengehören und nichts anderes als die dreifache Engelsbotschaft. Jesus der Weg zu Gott, erste Engelsbotschaft, fürchte Gott, es ist der Weg zu Gott. Jesus ist die Wahrheit über Babylon und über den Sieg über Babylon. Und Jesus ist das Leben, das uns praktisch zeigt, wie wir aus Babylon ausgehen können. Erster Engel, die Weisheit, die Rechtfertigung und die Heiligung. Schauen wir uns das einmal ganz kurz an in der Bibel. Im 1. Korintherbrief, 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 30. Da heißt es, und er sagt, ich kann von Christus nur ernstlich reden, denn durch ihn seid ihr in Christus Jesus, welcher uns gemacht ist von Gott. Und jetzt passt auf, erstens zur Weisheit, zweitens zur Gerechtigkeit und drittens zur Heiligung. Und alles ist Erlösung. Jesus ist meine Weisheit. Das heißt also, wenn du wissen willst etwas über Gott, dann komm zu Jesus, denn er ist der Einzige, der uns Gott offenbart hat. Wenn du verstehst, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat, dann weißt du, was Rechtfertigung heißt. Aber Rechtfertigung allein ist noch zu wenig. Es gibt auch noch das Thema Heiligung. Und das ist das Thema des dritten Engels. Und alles zusammen ist Evangelium. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Das eine ist die Information über Gott. Das andere ist die Tatsache, was Gott für uns gemacht hat. Und die Konsequenz, die daraus folgt im praktischen Leben, zeigt sich dann im dritten Engel. Nun kommen wir noch zum Schluss auf das Gedankengut, dass der Engel das Evangelium verkündigt, das ein ewiges Evangelium ist, ein unveränderliches Evangelium ist. Und zwar, wem verkündigt er? Und jetzt schaut noch einmal in Kapitel 14, Vers 6. Er verkündigt es denen. Und da steht jetzt bitte im Griechischen was Interessantes. Denen, die auf Erden sitzen. Bei mir heißt es da, denen, die auf Erden wohnen. Ja. Wo wohnst du? Ja, Ich wohne in Klagenfurt, aber eigentlich nicht in Klagenfurt, sondern mein Herz ist schon im Himmel. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir verstehen, wir haben unsere Heimat im Himmel. Wir warten auf die Offenbarung dieses wunderbaren Ereignisses. Wir sind hier auf dieser Erde höchstens Pilger, Fremdlinge. Aber dein Nachbar, deine Zahnärztin oder die Verkäuferin in deinem Supermarkt, für die ist diese Erde das Einzige, was sie hat. Sie sitzt auf dem allen drauf. Das ist ihr Gut, ihr Geld, ihr was weiß ich, was sie alles sich erarbeitet hat. Und wehe, wenn das jetzt zerbricht, und das ist jetzt momentan der Fall, unter den Händen zerrinnt es ihnen wie Sand und sie haben nichts und sie merken plötzlich, dass sie auf Sand bauen, obwohl sie schöne Häuser haben. Dann kommt ein Tornado und alles ist weg. So, und dann haben sie ihre ganze Existenz weg. Und ihr Leben ist sinnlos geworden. Warum? Weil sie auf dieser Erde sitzen. Das heißt, sie haben sich hier sesshaft gemacht. Das ist ihr Ein und Alles. Und da sind sie arm dran. Denn das, was sie hier als Ein und Alles sehen, zerrinnt ihnen unter ihren Händen weg. Ist nichts Beständiges. Ob das das Geld ist, ob das die Aktien sind, ob das die Gesundheit ist, auf die man gebaut hat, oder auf die Schönheit, oder auf das Jungsein, auf die Jugend, das ist alles vergänglich. Und jetzt dürfen wir ihnen sagen, denen, die auf Erden sitzen, hört zu, es gibt eine andere Heimat. Es gibt etwas Ewiges. Es gibt etwas Wunderbares, was Gott für uns vorbereitet hat. Und wir sind vor den Toren dieser Stadt. Wir stehen vor dem großen Ereignis der neuen Erde und wir sind Pilger auf dieser Reise in die Ewigkeit. Deshalb müssen wir den Menschen, die auf Erden sitzen, das Evangelium bringen, denn die haben ein anderes Evangelium. Für sie ist Karriere ihr Evangelium, für sie ist Reichtum ihr Evangelium, Gesundheit ihr Evangelium und in dem Augenblick, wo die Gesundheit weggeht, plötzlich Corona, wupp, jetzt fällt ihnen alles zusammen. Und wir dürfen sagen, nein, das ist nicht unsere Heimat. Diese Welt ist nicht das, was Gott möchte. Es gibt eine wunderschöne neue Erde. Genaueres werden wir dann noch in der dritten Engelsbotschaft hören. Es geht also darum, dass wir ihnen, allen, die auf Erden sind, allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern, es weitergeben sollen. Und ihr Lieben, da sind auch die Ausländer dabei, ob das jetzt Iraner sind oder Afghanen sind oder was auch immer der Heiland uns herschickt. Wir brauchen nicht dorthin, wo die Leute sind. Da kann man gar nicht evangelisieren, das ist unmöglich. Aber wenn sie kommen, dann kannst du sie hereinholen und ihnen das Evangelium bringen. Das ist es, was wir weitergeben sollten. So, ihr seht, mein Herz ist voll. Die Botschaft ist noch nicht besprochen, das werden wir morgen jetzt machen. Heute ging es mir einfach nur einmal darum, dass wir verstehen, der liebe Gott ist auf mich und auf dich angewiesen. Er braucht uns, das Evangelium zu verkündigen. Und zwar das, was er damals schon verkündigt hat, was sich nicht ändern darf und auch heute noch dasselbe sein muss wie früher. Und das, was wir machen, ist, dass wir dieses Evangelium durch unser Leben verkündigen. Ja? Es sollte eigentlich über unser Leben ein Satz stehen, der heißt, lebe so, dass dich die Leute fragen. Genaueres werden wir dann am Sonntag besprechen. Lebe so, dass dich die Leute fragen. Wieso machst du das so? Warum machst du das so? Wie schaffst du das? Mir geht es so schlecht, dir geht es auch schlecht. Aber du bist trotzdem nicht zerbrochen. Ob das jetzt eine Krankheit ist, die du hast und die der Nachbar hat. Aber du bist zuversichtlich. Du hast jemanden, der dich trägt in deiner Krankheit, in deinen Schwierigkeiten, in deinen Problemen. Das heißt ja nicht, dass wir Christen keine Probleme haben. Das wäre völlig falsch zu sagen, komm zu Jesus und du bist auf der Butterseite des Lebens. Du hast keine Probleme. Das stimmt ja nicht. Wir haben genauso Probleme wie die anderen. Wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran, weil wir jemanden haben, der uns durch diese Schwierigkeiten durchträgt. Ihr kennt ja dieses Gedicht von den Spuren im Sand, wo man sieht zwei Spuren und da sagt der eine, das ist schön, da bist du mit mir gegangen, lieber Gott, du hast mich geleitet und geführt. Aber gerade da, wo es schwierig war, da sehe ich nur eine Spur. Da bin ich alleine gegangen. Du hast mich alleine gelassen. Und dann sagt Gott, nein. Da, wo du nur eine Spur sahst, habe ich dich getragen. Und das ist das Schöne, dass wir den Menschen zeigen dürfen, dass wir nicht besser sind als die anderen. Wir haben genauso Probleme und was für sich für Schwierigkeiten wie alle Menschen. Aber wir sind besser dran, weil wir einen haben, der uns trägt, der uns eine Zukunft gibt, der uns eine Hoffnung gibt. Und gerade in dieser Zeit, wo die Menschen ihre Hoffnungen verlieren, sie schauen auf ihre Götter und die jetzt zerbrechen, einer nach dem anderen, ob das Finanzen ist, ob das jetzt die Gesundheit ist und alles zerbricht ihnen heute. Wir dürfen ihnen sagen, es gibt einen, der dir nicht zerbricht, der dir die Ewigkeit gibt, der dir Sicherheit gibt, Stabilität gibt und Kraft gibt. Ihr Lieben, das ist so ein kleiner Einblick gewesen in den Anfang über dieses Gedankengut, Kapitel 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Das ist die Gemeinde Gottes, das sind wir. Wir sind der Engel. Und so ist es ja auch oft im Sprachgebrauch. Wenn du jemandem geholfen hast, wenn du für jemanden da gewesen bist, in seinem Leid, mit ihm geweint hast oder mit ihm gelacht hast. Was sagen die Leute? Du bist ein Engel. Du warst mir wie ein Engel. Ja, und das sollen wir sein. Es geht also darum, nicht so sehr, dass wir jetzt anfangen zu predigen. Ihr werdet sehen, das werden wir am Sonntag dann genau besprechen, was am lautesten predigt. Sind unsere Taten, unsere Handlungen, unser Gehorsam, der in der dritten Engelsbotschaft dann sichtbar wird und dass Gott durch uns den anderen eine Hilfe sein kann. Durch unser Reden weniger, aber eher durch unser Handeln. Dass die Leute dann sagen, du, das, was du da gemacht hast, das war also wirklich etwas Besonderes. Ich kenne keinen, der mir das auch getan hätte. Also lasst uns das verstehen, es geht um das Evangelium und morgen mehr dann darüber und ich werde euch zeigen, wie einfach es ist, den Menschen die erste Botschaft, die zweite und die dritte zu geben, aber eines sollt ihr wissen, die Reihenfolge ist wichtig. Ja, die Reihenfolge ist wichtig. Erste, zweite und dann die dritte Engelsbotschaft. Wir machen oft den Fehler, dass wir mit den Menschen schon in der dritten Engelsbotschaft sind und mit ihnen etwas über etwas reden, was sie gar nicht schaffen können und verstehen können. Wir werden das am Sonntag dann genauer besprechen miteinander, wie praktisch das dann sein kann, dass ich weiß, mit wem rede ich was. Was sage ich wem wann? Das ist so wichtig, weil wir oft in der Vergangenheit viele Fehler gemacht haben und etwas dem anderen von ihm erwartet haben, was er noch gar nicht schaffen kann und bringen kann. So hoffe ich, dass ich mit dieser Botschaft, mit dieser evangelistischen Auslegung der dreifachen Engelsbotschaft eine Hilfe sein kann, euch, und ich möchte euch ermutigen, schreibt mit, es gibt zwar ein Skriptum, das euer Gemeindeleiter dann auch euch kopieren kann, wenn ihr es haben wollt, dann meldet euch bei ihm und es gibt dann auch noch eine DVD, die wir in der Schweiz aufgenommen haben bei Amazing Recordings über dieses Thema. Und wenn ihr jetzt fleißig Eisberg vorausschaut, dann werdet ihr auch das eine oder andere Thema auf dieser auf diesem YouTube-Kanal sehen können und hören können. Aber ich bin jetzt für euch da noch. Gibt es irgendeine Frage, die ihr habt? Ist noch etwas offen, was den Vers 6 einmal betrifft? Bitte laut und deutlich, ich habe nur ein Ohr, ich höre nur mit einem Ohr. Bitte. Dankeschön. Die Frage war also, ich habe also euch erklärt, dass der Engel, dass wir das sind, die Gemeinde Gottes ist, aber was heißt das, durch den Himmel fliegen? Auf der einen Seite ist das Wort Himmel auch wieder ein Symbolbild für die Lufthülle. Das heißt also, der Himmel und die Erde gehören zusammen. Gott schuf Himmel und Erde. Also es geht um beides, den Luftraum und den Raum auf der Erde. Auf der einen Seite ist es eine himmlische Botschaft. Das heißt also, die Botschaft kommt vom Himmel und wir dürfen diese himmlische Botschaft weitergeben. Das andere ist auch, dass es auch den Himmel betrifft, und zwar die Lufthülle betrifft. Insofern, dass die Bibel uns sagt, dass Satan mit seinen Dämonen in diesem Bereich lebt. Das heißt also, in Epheser 6 heißt es, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit Mächten, die im Himmel sind, wohnen. Das heißt also jetzt in der Lufthülle. Der Satan ist ja mit seinen Dämonen auf diese Erde geworfen worden und lebt jetzt in dieser Lufthülle. Und deshalb muss er auch einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das gehört zusammen. Das heißt also, letztlich wird auch diese Botschaft, die wir bringen, den Himmel bewegen. Das heißt also, unsere Lufthülle bewegen und die Wesen, die darin wirken und darin leben. Wenn ihr das Epheserbrief aufschlagen wollt, schauen wir uns das kurz an. Epheser Kapitel 6 und hier Vers 12, zieht an die Waffenrüstung Gottes, sagt er, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das heißt also, hier müssen wir auch wissen, dass diese Botschaft die Erde und den Himmel bewegen wird und dementsprechend Satan alles unternimmt, um uns lahmzulegen und diese Botschaft nicht zu verkündigen lassen. Das heißt also, er gibt uns so viele Aufgaben und beschäftigt uns mit so vielen Dingen, damit wir nur ja nicht das verkündigen. Weil in dem Augenblick, wo wir es verkündigen, hat er keine Chance. Bitte. Wie oft muss ich sie anziehen? Du musst sie anhaben, weil sonst bist du verloren. Und du musst alles haben. Das wäre jetzt ein eigenes Seminar, die Waffenrüstung Gottes, wie sie ja so ganz praktisch ausschaut. Aber es ist, wenn du es genau anschaust, Jesus. Ja, natürlich. Es ist nicht unrichtig, denn die Waffenrüstung Gottes, wenn du genau anschaust, ist Jesus. Jesus ist meine Gerechtigkeit, Jesus ist mein Schutz. Jesus ist, und ich brauche jeden Tag Jesus. Ich brauche meinen Heiland jeden Tag. Ich kann ohne ihn nicht sein. Ja? Und von daher würde ich sagen, gibt es keine Zeit. Ein Soldat kann sich nicht leisten, mit der halben Rüstung herumzurennen. Weil wenn er wohl das Schild hat, aber keinen Helm hat, dann passiert es ihm da. Und wenn er das nicht hat, funktioniert es nicht. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Und das muss uns bewusst sein. Solange wir in dieser Welt sind, solange Satan in dieser Welt ist und solange die Sünde in dieser Welt ist, hat es einen Kampf zu geben. Aber Evangelium, frohe Botschaft vom Sieg, jawohl, für den Sieg über die Sünde. Wie das genau ausschaut, werden wir dann morgen anschauen. Besonders in der zweiten Engelsbotschaft wird das klar. Dankeschön, ihr Lieben, Gott möge uns segnen für heute. Und morgen freue ich mich dann auf die Fortsetzung. Amen.